Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Ich war ein Verfolgter des NS-Regimes. Konrad Adenauers Narrative zu seinem Aufstieg nach 1945. Ein Beitrag von Werner Rügemar, verantwortlich Redaktion. Ich war ein Verfolgter des NS-Regimes. Mit diesem Narrativ begann Konrad Adenauer seinen Aufstieg als Vorsitzender der neu gegründeten CDU und dann als Bundeskanzler. So verbreitet es auch heute die staatlich subventionierte Konrad-Adenauer-Stiftung. Doch der frühzeitige Mussolini-Fan bekam vom NS-Regime eine hohe Pension von 1933 bis 1945. Er konnte seine Einnahmen aus einem Dutzend Aufsichtsräten wie der Deutschen Bank, Lufthansa, RWE, Rheinbraun behalten, konnte sich in Rhöndorf ein großes Grundstück kaufen und eine Wohnanlage mit großen Zimmern, Bibliothek, Terrasse, auch wieder mit großem Weinkeller und mit einem noch viel größeren Garten bauen lassen. Hatte die Wiesen für Urlaub in der Schweiz, wurde von Goebbels gegen kritische Veröffentlichungen geschützt, verkehrte mit Industriellen und Bankiers, lehnte jede Anfrage zum Widerstand ab, von links bis rechts. Nach 1945 trat er sofort in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, kurz VVN, ein, bevor er sie als Bundeskanzler gnadenlos verfolgen ließ und selbst zum Verfolger wurde. Er war ein begehrter Aussteller von sogenannten Persilscheinen für Arisierungsaktivisten wie Deutsche Bankchef Hermann Josef Abs. Der Kölner Publizist Werner Rügemar erschloss hierfür mithilfe eines halbjährigen Stipendiums aus dem Corona-Hilfsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen neue Quellen. Wir veröffentlichen aus dem umfangreichen Text einen kurzen Auszug, den Rügemar für die Lesung mit dem Titel »War es einmal? Wahre Geschichten und erfundene Stories. Historisches« am 23. September 2022 im Stadtarchiv Bochum verfasste. Der Veranstalter, der Verband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller VS, dessen Mitglied Rügemar ist, lehnte den Text ab. Er störe die Harmonie und sei nicht genügend unterhaltsam. Ich war ein Verfolgter des NS-Regimes von Werner Rügemar. Mit diesem Narrativ trat Konrad Adenauer nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Öffentlichkeit auf. So steht es auch heute auf der Website der Konrad-Adenauer-Stiftung. Adenauers Narrativ begann mit der Behauptung, die Nazis haben mich 1933 als Oberbürgermeister von Köln entlassen. Es war anders. Adenauer und seine Partei, das katholische Zentrum, waren abgewählt worden. Der neue Kölner Oberbürgermeister von der NSDAP leitete zwar ein Dienststrafverfahren gegen Adenauer ein und wollte ihn entlassen, aber Adenauer wurde nicht entlassen, im Gegenteil. Er erhielt durch die Vermittlung von Reichsminister Hermann Göring, des zweiten Mannes im NS-Staat, eine Pension auf Lebenszeit. Sie entsprach seiner jahrzehntelangen Karriere als führender Verwaltungsbeamter und dann Oberbürgermeister von Köln. Er war seit 1917 der höchstbezahlte Oberbürgermeister in Deutschland gewesen. Außerdem war er von 1919 bis 1933 Präsident des Preußischen Staatsrates. Der NS-Staat zahlte ihm die hohe Pension mit kleinen Abzügen und ohne Unterbrechung bis 1945. Zudem bekam er für seine enteignete Kölner 14-Zimmer-Villa eine Entschädigung zum Marktwert. Damit konnte er sich in Rhöndorf, südlich von Köln, ein großes Grundstück kaufen, 3200 Quadratmeter. Zwei Architekten, ein Statikprofessor, ein Gartendirektor, schnelle Baugenehmigung, kein Problem. seiner Kölner Villa nachempfunden, entstand eine großzügige Wohnanlage mit großen Zimmern, Bibliothek, Terrasse, auch wieder mit großem Weinkeller und mit einem noch viel größeren Garten. Zudem war Adenauer sehr vermögend. Während der Weimarer Republik bekam er Tantiemen aus einem knappen Dutzend Aufsichtsräten, etwa von der Deutschen Lufthansa, der Deutschen Bank, von RWE, Ruhrgas, Rheinbraun. Vom Chef des Chemiekonzerns Glanzstoff bekam er ein Aktienpaket geschenkt im Wert von 1 Million Reichsmark. All das wurde vom NS-Regime nicht angetastet. Nach seiner Abwahl lebte Adenauer als Bruder Konrad ein Jahr im Benediktinerkloster Maria Laach. Abt Ilde von Zerwegen war ein glühender Anhänger Hitlers. Durch die Tat des Führers Adolf Hitler habe das deutsche Volk zurückgefunden zu den letzten Wurzeln seiner Gemeinsamkeit, so der Abt. Er flehte den Segen Gottes auf den Führer herab, so in der Gedenkfeier am 26. Mai 1933 im Kölner Festsaal Gürzenich für den NSDAP-Märtyrer Arnold Schlagitter. Unter diesem Abt war Adenauer gut geschützt, konnte reisen und Besuch empfangen. Aus Maria Laach schickte er einen Glückwunsch an den Bankier Kurt Freiherr von Schröder. Der war im April 1933 zum Präsidenten der Kölner IHK gewählt worden. Er hatte gegen den bisherigen Präsidenten Paul Silverberg gehetzt, weil dieser Jude war. Das störte Adenauer keineswegs. Er war mit von Schröder befreundet. Sie waren Nachbarn im Kölner Villenviertel Lindenthal und kannten sich auch gut aus dem Kölner Rotary Club. Es störte Adenauer auch nicht, dass sein Freund von Schröder NSDAP-Mitglied war und dass er am 4. Januar 1933 in seiner Lindenthaler Villa Hitler und den Zentrumspolitiker und Ex-Kanzler Franz von Papen zusammengeführt hatte. Damit hatte der Banker beigetragen, dass Hitler ein paar Wochen später Kanzler wurde. Adenauers Partei, das Zentrum, stimmte in diesen Monaten im Reichstag dem Konkordat Hitlers mit dem Vatikan zu. Die deutschen Bischöfe verpflichteten sich, für den NS-Staat zu beten und ihm die Treue zu halten. Ab jetzt durften mit dem Segen des Vatikans und Hitlers die deutschen Katholiken gleichzeitig Mitglied der Kirche und der NSDAP sein. Hitlers Stellvertreter und Vizekanzler van Papen kamen am 21. Juli 1933 in das Kloster Maria Laach. Gemeinsam feierte man hier das Konkordat. So hatte Adenauer in der geschützten Idylle des nazifreundlichen Klosters nichts gegen Nazis, im Gegenteil. Er fand Hitler gut und richtig. So schrieb er der befreundeten Bankiersgattin Dora Pferdemenges im Juni 1933: Meine eigene Partei, das Zentrum, hat versagt, weil es sich in den letzten Jahren nicht rechtzeitig mit neuem Geiste erfüllt habe. Und weiter, Zitat: Meines Erachtens ist unsere einzige Rettung ein Monarch, ein Hohenzoller oder meinetwegen auch Hitler. Erst Reichspräsident auf Lebenszeit, dann kommt die folgende Stufe. Dadurch würde die Bewegung in ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Zitat Ende. Aus Maria Laach erkundigte Adenauer sich bei Dora Pferdemenges Gatten, dem befreundeten Bankier Robert Pferdemenges von der Bank Oppenheim: Hat unser gemeinsamer Freund Friedrich Flick schon seine RWE-Aktien verkaufen und wieder eine neue Firma habe erwerben können? Pferdemenges war Mitglied in mehreren Unternehmen des NS-verbundenen Flick-Imperiums. Nach einem Jahr konnte Bruder Konrad sein Exil im Kloster beenden. Er zog nach Berlin um mit der ganzen Familie. Er mietete in der Villenkolonie am Griebnitzsee die Villa eines emigrierten jüdischen Unternehmers. Er wollte eine neue Karriere beginnen als Bankdirektor, aber es klappte nicht. Er kehrte ins Rheinland zurück, kaufte das Grundstück in Rhöndorf, ließ sich das neue Haus bauen, den Garten anlegen. Hier führte er sein privilegiertes Leben fort. So war Adenauer mit Ehefrau Gussi 1939 eingeladen vom Stahlindustriellen und Hitlerfinanzier Peter Klöckner. Man traf sich in dessen Villa Hartenfels bei Duisburg in großer Runde. Auch das befreundete Bankiers-Ehepaar Pferdemenges war da. Mit General Hans-Günther Kluge diskutierte man lange über den Vergleich der deutschen und US-amerikanischen Rüstungskapazitäten. Der General kannte sich gut aus, weshalb er 1941 Chef der Heeresgruppe Süd beim Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion wurde. Die Gesellschaft übernachtete bei den Klöckners und verbrachte auch den Sonntag miteinander. Für die Rückfahrt stellte Klöckner den Adenauers einen Wagen zur Verfügung und schickte eine Sendung der vorzüglichen Weine hinterher, welche sie bei uns probiert haben, wie es im Dankesbrief des Gastgebers hieß. Adenauer pflegte nach 1945 das Narrativ: In der Nazizeit haben Juden mir geholfen. Es waren aber nicht Juden. Es war ein Jude. Und mit ihm hatte es eine besondere Bewandtnis. Danny Heinemann war Chef der europäischen Filiale des US-Konzerns General Electric. Die Filiale Sofina hatte ihre Europazentrale in Brüssel, expandierte in NS-Deutschland wie auch in Mussolinis Italien. Adenauer hielt ständigen Kontakt zu Heinemann und besuchte ihn in Belgien. Der Unternehmer spendete Adenauer immer wieder Beträge zwischen 1.000 und 10.000 Reichsmark oder auch mal 500 Schweizer Franken für Adenauers mehrwöchigen Urlaub 1939 im Luxushotel im Schweizer Bergort Chandolin. Da griff die scharfe Devisenkontrolle der Nazis nicht ein. So konnte Adenauer seinen schon während der Weimarer Republik geliebten Schweizer Urlaubsort weiter ungestört aufsuchen. 1943 kam Adenauer kurzzeitig in Schwierigkeiten. Als Kölner Oberbürgermeister hatte er vom Glanzstoffkonzern ein millionenschweres Aktienpaket geschenkt bekommen. Wiederholt forderte der Kleinaktionär Dr. Josef Kübel, Adenauer muss die Aktien endlich zurückgeben. Das forderte er auch wieder bei der Aktionärsversammlung 1943. Das drohte nun öffentlich bekannt zu werden. Aber die Nazi-Führung schützte Adenauer. Propagandaminister Goebbels wies die Medien an, Zitat, Ausführungen eines Dr. Kübel über zurückliegende interne Vorgänge im Konzern der Glanzstofffabriken nicht zu veröffentlichen, Zitat Ende. Adenauer konnte ungestört Besuche von Widerständlern empfangen. Aber alle Versuche, ihn für irgendeine Form des Widerstandes zu gewinnen, lehnte er ab. 1934 versuchte es Karl Mewies von der Kölner KPD. Adenauers Antwort: Widerstand, absoluter Unsinn. 1936 kam der christliche Gewerkschafter Jakob Kaiser von einem dreistündigen Gespräch mit dem Ergebnis zurück, Zitat, es ist mit ihm nicht zu rechnen, Zitat Ende. Ebenso lehnte Adenauer den Kontakt zum Leipziger Oberbürgermeister Karl Gördeler ab, der mit Offizieren einen konservativen Widerstandskreis gegen Hitler aufbauen wollte. Von 1942 bis 1944 sprach der ehemalige KPD-Stadtverordnete Peter Knapp einige Male in Rhöndorf vor. Erfolglos. Schließlich versuchte es der christliche Gewerkschafter Heinrich Körner im Frühjahr 1944 noch einmal. Selbst dann lehnte Adenauer wieder ab. Ich will damit nichts zu tun haben. Nun hatte Adenauer in der Nazizeit tatsächlich ein paar Schwierigkeiten. Aber auch daraus bastelten er und seine Bankiers und Unternehmerfreunde und die Schutzmacht USA nach 1945 das Narrativ: Ich war ein Verfolgter des NS-Regimes. Als Hitler am 30. April 1934 die SA-Führung ermorden ließ, wurde Adenauer in seiner Berliner Villa festgesetzt. Grund war wohl, dass General von Schleicher, der an diesem Tag ebenfalls ermordet wurde, in der Nähe wohnte. Adenauer kam durch die Intervention seines Freundes von Schröder nach 2 Tagen wieder frei. Adenauer hat nach 1945 das weitere Narrativ verbreitet, er sei von den Nazis in ein KZ gesperrt worden. Obwohl Adenauer jeglichen Widerstand abgelehnt hatte, wurde er 1944, nach dem Attentat der konservativen Militärs auf Hitler, verhaftet. Er wurde in das Lager auf dem Gelände der städtischen Kölner Messe eingeliefert. Das war aber kein KZ. Es war nur ein Durchgangslager und es unterstand nicht der SS. Und es gab, wie immer bei den Nazis, eine Zweiklassengesellschaft, auch bei den Gefangenen. Russische Kriegsgefangene mussten die Wanne säubern, damit Adenauer ein Bad nehmen konnte. Ein Mithäftling bügelte ihm die Hose. Tochter und Ehefrau und der befreundete Schweizer Konsul Franz Rudolf von Weiß brachten ihm Socken und Hemden und besseres Essen und konnten sich stundenlang mit ihm unterhalten. Im Unterschied zu Mitgefangenen der SPD, der KPD und des Zentrums wurde der Luxusgefangene nicht zum Arbeitseinsatz herangezogen. Das KPD-Mitglied Eugen Zander, der als Kapo im Messelager auch Adenauer gut betreute, wurde ins KZ Buchwald abtransportiert. Dagegen wurde Adenauer mit ärztlichem Attest nach eigener Wahl in das katholische Krankenhaus Köln-Hohenlind eingeliefert. Von dort flüchtete er, wurde aber aufgespürt, wurde ins Köln-nahe Gefängnis Brauweiler eingeliefert und nach 2 Monaten entlassen, ohne schlecht behandelt worden zu sein. In einem KZ ist Adenauer nie gewesen. Adenauer war nie Gegner des Nationalsozialismus. Er hatte auch nichts gegen den Faschismus, im Gegenteil. Er hatte Benito Mussolini von Anfang an bewundert. 1929 beglückwünschte der Kölner Oberbürgermeister Mussolini zum Lateranvertrag mit dem Vatikan, wonach der Katholizismus zur faschistischen Staatsreligion wurde. Zitat: Der Name Mussolini wird in goldenen Buchstaben in die Geschichte der katholischen Kirche eingetragen, Zitat Ende, glückwünschte Adenauer. Der Diktator dankte dem Dottore Adenauer Primo Borgomastro Köln im Namen aller Katholiken und aller Italiener. Als einzige deutsche Stadt errichtete Köln ein italienisches Kulturinstitut. 1931 unterschrieb Adenauer mit dem Ideologen des italienischen Faschismus, Kulturminister Giovanni Gentile, den Vertrag zwischen der Stadt Köln und dem italienischen Staat. Das Institut wurde Petrarca-Haus genannt und sollte, Zitat, die Kenntnis der italienischen Kultur, insbesondere des heutigen Italiens, in Deutschland verbreiten, Zitat Ende. 1932 gab Adenauer dem faschistischen Jugendsekretär Carlo Scorza ein Interview. Scorza sammelte faschismusfreundliche Stellungnahmen in ganz Europa. Aus Deutschland trugen neben Adenauer auch Hitler, der Kölner Erzbischof Kardinal Schulte und der NS-Ideologe Rosenberg zu der Sammlung bei. Sie erschien in Italien als Buch. Adenauer äußerte darin, Zitat, tiefe Bewunderung für das große Werk, das in Italien vollbracht worden ist. Zitat Ende. In Italien habe der Faschismus unbestreitbar mehr geleistet als der Parlamentarismus, vor allem gegen die bolschewistische Gefahr. So handelte Adenauer auch in Deutschland. Zur Überwindung der politischen Krise müssten alle konservativen Kräfte zwischen Zentrum und NSDAP versammelt werden, erklärte er im August 1932. Zitat: Die Zentrumspartei verlangt dringend den Eintritt der Nationalsozialisten in die Reichsregierung. Zitat Ende. Er suchte den befreundeten Bankier von Schröder auf. Der vermittelte zwischen Zentrum und NSDAP. Adenauer überreichte ihm die schriftliche Garantieerklärung. Das Zentrum wird Hitler unvoreingenommen nur nach dessen Leistungen beurteilen und als Reichskanzler tolerieren. Auch im Kölner Rotary Club warb Adenauer im Dezember 1932 dafür, Zitat, dass, sobald die politische Lage das erlaubt, in Preußen eine Regierung zusammen mit den Nationalsozialisten gebildet wird. Zitat Ende. Als Präsident des Preußischen Staatsrates erklärte Adenauer im Februar 1933, dass in Preußen eine Regierungsbildung zwischen NSDAP und Zentrum sofort möglich sei, und zwar mit Hermann Göring als Ministerpräsident. Nach 1945 behauptete Adenauer, sich gegen Hitler gestellt zu haben. Ein Narrativ dazu lautet: Ich habe beim Besuch Hitlers in Köln der NSDAP die Beflaggung der Mülheimer Brücke mit Hakenkreuzfahnen verweigert. So kann man mit der Wahrheit lügen. Die NSDAP hatte auf der Rheinbrücke heimlich zwei Fahnen aufgehängt, um für ihre Wahlveranstaltung mit Hitler in den Kölner Messehallen zu werben. Richtig, Adenauer ließ die Fahnen entfernen. Denn die Rheinbrücke sei städtisches Eigentum. Aber Adenauer genehmigte der NSDAP, die Hakenkreuzfahnen an den Messehallen aufzupflanzen, obwohl die Messehallen ja auch der Stadt gehörten. Der sogenannte NS-Verfolgte trat sofort mit der Gründung 1947 in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, kurz VVN, ein. Grundlage der VVN war der Schwur von Buchenwald. Entnazifizierung, antifaschistische Einheit, Entmilitarisierung, Völkerverständigung. Aber das Mitglied Adenauer machte unter der Hand das Gegenteil. Bei den Spruchkammern zur Entnazifizierung spielten entlastende Bescheinigungen eine wichtige Rolle. Sogenannte Persilscheine genannt. Persil, nichts wäscht weißer. Adenauer stellte zahlreiche solcher Persilscheine aus. Er machte die Bescheinigungen dadurch glaubwürdig, dass er sich darin als politisch Verfolgter des Naziregimes bezeichnete. So stellte Adenauer viele Persilscheine aus für führende Mittäter und Profiteure des NS-Regimes, wie auch für Mitläufer und Mitläuferinnen. Für den Freund von Schröder, der Hitlers Kanzlerschaft eingefädelt und den jüdischen Präsidenten der IHK Köln verjagt hatte und bis 1945 ein führender NS-Finanzfunktionär war. Für den Bankier Hermann Josef Abs, seit 1940 Chef der Deutschen Bank, der führenden Raub- und Arisierungsbank des NS-Regimes in Deutschland wie in den von der Wehrmacht besetzten Staaten. Für Eugen von Rautenstrauch schrieb Adenauer, dessen NSDAP-Mitgliedschaft habe keine praktische Rolle gespielt, er sei immer hochanständig und rechtlich denkend gewesen und stamme zudem aus einer angesehenen und vermögenden Familie. Außerdem sei er nahezu 70 Jahre alt und fast blind. Auch das war ein Narrativ Adenauers. Er setzte vermögend und hochanständig als identisch und drückte dann noch auf die Tränendrüse wegen Krankheit. Seiner Nichte Dr. Hanna Adenauer bescheinigte der vielgefragte Persilscheinaussteller: Sie ist zwar aus beruflichen Gründen in die NSDAP eingetreten, habe aber aus ihrer Abneigung gegen die NSDAP niemals einen Hehl gemacht. Diese Doppelmoral, Umstände halber NSDAP-Mitglied, aber privat immer Kritik geübt, war bei großen und kleinen Nazis nach dem Krieg sehr beliebt. 1947 war Adenauer als Verfolgter des NS-Regimes in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN eingetreten. 1950 trat er aus. Seitdem bekämpfte er die VVN gnadenlos. Dafür gründete 1950 der Unternehmer und CDU-Politiker Peter Lütschis den ähnlich klingenden Bund der Verfolgten des Naziregimes, kurz BVN. Der BVN, strikt antikommunistisch, wurde vom US-Geheimdienst CIA finanziert. Zum BVN ließ Lütschis ausdrücklich keine Juden zu, weil ja die meisten Juden Kommunisten seien. Deshalb wurde der Leiter des Wiedergutmachungsamtes in der nordrhein-westfälischen Landesregierung, Ministerialdirigent Marcel Frenkel, entlassen. Er war jüdischer Herkunft und Mitglied der KPD. Die Regierung Adenauer zog nach. der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes VVN, wurden die bisherigen Mittel aus dem Innenministerium gestrichen. Staatlich finanziert wurde nun der BVN. So wurde der Schwur von Buchenwald, den Adenauer durch seine VVN-Mitgliedschaft unterschrieben hatte, ins Gegenteil verkehrt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.